glaube, beim Konzern-Tippspiel, wie du es gerade genannt hast, da wird der Letzte, der 10-mal vergessen hat zu tippen. So.
Also habe ich doch Chancen, weil ich vergesse es manchmal. Ich habe ein Spiel schon vergessen. Wisst ihr, welches ich vergessen habe? Spanien Cup werden. Und da habe ich auch nichts eingebüßt, weil es haben eh alle auf Sieg für Spanien getippt. Da, das hätte ich auch gemacht.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, und ein geflügelter Spruch bei Frauen heißt: Überrasch mich. Und ich glaube, ich überrasche ihn mit unserer heutigen Einleitung, den Kollegen Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, grüß dich. Jetzt bin ich erstmal gespannt.
Was ist deine Lieblingsmarmelade?
Erdbeer.
So überrascht klangst du gar nicht. Hast du mitbekommen? Man darf zu Erdbeermarmelade wieder Marmelade sagen. Bislang durfte man nur Konfitüre bei Erdbeermarmelade sagen. Und seit ein, zwei Tagen darf man wieder Erdbeermarmelade sagen. Es gibt eine EU-Verordnung.
Boah, da überraschte mich jetzt wirklich, weil diese ganze Diskussion vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Weil noch lieber als Erdbeermarmelade esse ich Honig.
Echt?
Ja.
Johannisbeermarmelade. Nee. Meiner Mutter großartig.
Na gut,
schwarze
gegen deine
Johannisbeermarmelade. Sehr, sehr stark. Wirklich. Aber Erdbeere oder Himbeere auch sehr weit vorn. Nummer 2 und 3.
Okay. Das ist jetzt mal wirklich ein überraschender Einstieg. Nachdem wir letzte Woche übers Glück gesprochen haben, aber so ein Erdbeermarmeladenbrot ist auch ein Glücksgefühl.
Das ist definitiv.
Mit Butter drunter.
Mit,
ne, da gibt es keine Zwei-Meinung, oder?
Da gibt es, also, ja, bei Nutella gibt es auch keine Zwei-Meinung. Natürlich gehört da Butter drunter. Es war übrigens auch ein Glücksgefühl am letzten Mittwoch mit der Helene im Stadion. Muss ich wirklich sagen, tolles Konzert gewesen. Und die Herren Zimmermann und Gonter hatten ja das Privileg, der Helene auch ein Trikot von Dynamo Dresden zu überreichen. Sie haben das in Sandweiß, also dieses Auswärtstrikot ihr überreicht.
In der Elbsandstein-Optik, wenn ich dich an der Stelle korrigieren darf. Und jetzt bin ich mal nochmal ganz ehrlich, auch das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Wann, das Helene-Konzert?
Nein, die Übergabe des Trikots. Wo hat das stattgefunden? In sozialen Medien jedenfalls nicht. Nie, zumindest nicht in meinen.
Ich habe es gesehen, es wurde ein Trikot überreicht an der Helene. So, und ich glaube, es gab auch ein schönes, breites Lächeln von den Herren Gonter und Zimmermann.
Und in deinem Gesicht gab es bestimmt auch ein breites Lächeln. Ich habe ja nur deinen Videomitschnitt gesehen und du warst weit vorne, habe ich gesehen.
Naja, bei dieser 360-Grad-Bühne ist jeder quasi weit vorne gewesen. Mein einziges Problem waren die Schnipsel, die roten Schnipsel, die ich wirklich tagelang noch in meiner Wäsche hatte. Aber mir schrieb dann jemand, auf der anderen Seite soll es lila Schnipsel gegeben haben.
Da hast du also auf der richtigen Seite gestanden.
Werbung.
Genießt das Sommerfeeling, egal ob beim gemeinsamen Fußballschauen, beim Grillabend mit Freunden oder beim Feierabend im Biergarten. Ein gut gekühltes Radeberger Pilsner gehört natürlich einfach dazu. Genießt die warmen Tage, die langen Abende und die besonderen Momente dieses Sommers. Zum Beispiel beim Deutschlandspiel, beim Public Viewing am Samstag beim Stadtfest in Pirna oder ganz entspannt im Biergarten eures Vertrauens. Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Wie war's denn am Samstag? Du warst ja aktiv beim Triathlon in Moritzburg und ganz ehrlich, ich habe am Vormittag an dich gedacht, habe dir auch noch eine Nachricht geschrieben und als ich die Wetterverhältnisse gesehen habe, hättest du mir gesagt, du musst hier heute in die Stadt gehen, hätte ich gesagt, Freunde, ich habe heute andere Termine. Ich wäre bei den Temperaturen und bei der Wassertemperatur da wieder rausgerannt.
Also im Schlossteich, in den ich um 11 Uhr hineingelaufen bin, war ja noch alles gut. Mhm. Der war zwar es war von Badewasserqualität die Rede. Vielleicht stimmt das so mikrobiologisch, aber so generell möchte man dort, glaube ich, nicht drinnen baden. Ist ja dafür auch nicht vorgesehen. Da war noch alles fein, das Wasser war auch nicht so kalt.
Waren Fische drin?
Bestimmt, aber ich habe nur Mitschwimmer und Mitschwimmende um mich herum gesehen. Hatte etwas Pflanzenwelt an Fuß und Kinn beim Ausstieg.
Und es muss ja beim Schwimmen auch, wie bei der Tour de France, so einen Besenwagen geben. Quasi ein Besenboot, was hinter den Letzten hinterher fährt.
Und du siehst, dass ich gut in Form war, weil das Besenboot habe ich nicht gesehen und ich bin jetzt wirklich einer der schlechteren Schwimmer des Feldes. Da war noch alles gut und dann bin ich aufs Rad gestiegen, da war auch noch alles gut. Und dann kam aber nach 10 Minuten, Viertelstunde ein Regenschauer, da war ich einmal komplett durch. In der zweiten Radrunde schien die Sonne, da war ich trocken und in der dritten Radrunde regnete es wieder. Und was soll ich dir aber sagen, wenn du da einmal so im Wettkampf bist, es fühlte sich jetzt nie so übel an. Aber am Sonntag dann, da gab es ja immer noch Wettkämpfe in Moritzburg und da war ja dieses Wetter immer noch und da war ich ja dann mehr oder weniger Tourist, da dachte ich, nee, dieses Wetter brauchst du wirklich nicht. Im Wettkampf geht das, es gibt schönere Bedingungen, aber wenn du irgendwie gerade zivil unterwegs bist, oh, was für ein Horror. Und entsprechend war natürlich dann die Laufstrecke, dritte Disziplin, 3x7 Kilometer rund ums Schloss, Waldwegen, die war natürlich schön matschig. Da war dann nochmal eine spezielle Herausforderung. Im Ziel war ich dafür umso glücklicher, wirklich. Es war eine schöne Erfahrung, aber ich würde dich jetzt nie überreden, Jens.
Was hast du dir am Samstagabend dafür gegönnt?
Ich habe Eis gegessen, viel Eis. Und ich habe auch schön Leberkäse gegessen. Oh. Den mag ich ganz gerne.
Sehr schön. Mit und süßem auch, Senf?
Nein, mit Bautzner Senf. Darf man das sagen? Das darf man sagen.
Darfst du sagen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, weil du vom Sonnabend sprichst, sprechen wir jetzt auch gleich vom Samstag. Da ist nämlich der Aufstieg perfekt
zeitgleich geworden. Ja? Zeitgleich. Als ich ungefähr, wann war es, 16.20 Uhr, 16.30 Uhr ins Ziel gelaufen bin, wurde in Dresden 20 Kilometer weiter gefeiert.
Im Sportpark Ostrau. Und mit dem Macher, mit dem Trainer der U21 sprechen wir jetzt.
Das Interview.
Da sind wir mal wieder zu Gast und es ist noch sehr ruhig in der Trainingsakademie. Ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ein Torwarttrainer haben wir gesehen.
Ja, wir waren sofort aufgeregt. Wir dachten, wir sind eine Woche zu spät dran und diese Woche ist schon Trainingsstart. Aber David Yeldell hat gesagt, es ist alles gut. Wir müssen uns keine Sorgen machen.
Aber er ist da. Wir freuen uns sehr. Der Aufstiegstrainer der U21, der zweiten Mannschaft von Dynamo Dresden, Sebastian König. Sebastian, guten Tag.
Guten Tag.
Sebastian, von Podcaster zu Podcaster können wir sagen, oder?
Ja, ich dachte Podcaster, Fußballtrainer, aber auch das gehört zur Geschichte, genau. Ja, nach meiner Zeit in Gladbach viel Zeit gehabt. Da gab es noch nicht so viele Fußball-Podcasts, wie es vielleicht jetzt der Fall ist. Und da sind wir auf die Idee gekommen, im Freundeskreis das zu machen, so ein bisschen den Ostfußball, der uns einfach am Herzen liegt und euch ja auch zu begleiten. War eine spannende Erfahrung, auch mal so ein bisschen die Seite zu wechseln. Aber mit dem Dynamo-Engagement war es dann klar, dass ich das zumindest nicht mehr weitermachen kann, aus zeitlichen Gründen, aber natürlich auch so ein bisschen aus, kann ja dann auch nicht alles erzählen über den Verein etc. Deswegen war mir das dann klar und deswegen der Fokus dann auf die Trainerrolle.
Das wäre eigentlich das Spannende gewesen, gerade jetzt, wenn du dann noch Assistenztrainer vom Stamm bist, dann kannst du ja richtig, hättest du richtig aus dem Nähkästchen plaudern können, aber das geht natürlich dann zwangsläufig nicht. Da muss man dann den Beruf vor dem, bei dir ist das eher Hobby gewesen, oder?
Absolutes Hobby. Hab viel dann geschaut vom Ostsport. Komm ja aus der Region. Ja. Deswegen war das eine Leidenschaft und schön auch mal zu sehen, was alles dazugehört. Ne? Das brauche ich ja keinem Podcastern erzählen. Also wie anstrengend das ist, ne? Nicht nur eine Dreiviertelstunde hier zu sitzen, zu reden, sondern drumherum die Leute, die man dafür braucht, das kennen und schätzen zu lernen, war eine spannende Erfahrung.
Du hast Podcasts gemacht, du hast gesagt, damals gab es noch nicht so viele, jetzt gibt es ein paar mehr. Sind Podcasts immer für dich noch ein Begleiter? Hörst du gerne und oft und viel Podcasts?
Ja, definitiv, weil ich finde, dass es was Wichtiges ist, auch um mal runterzukommen, um mal Ruhe zu haben, sich mit anderen Dingen außer Fußball zu beschäftigen und natürlich dadurch, dass ich in gewisser Weise ab und zu pendel durch meinen Wohnort, höre ich sehr viel Podcasts, also die sage ich mal typischen auch Fußball-Podcasts wie Stammplatz früh, wie jeden Mittwoch Schwarz-Gelb, das gehört schon einfach zur Wochenroutine und dementsprechend bin ich auch froh, wenn ein Fußball-Podcast keine Sommerpause macht.
Jens, das lassen wir jetzt einfach mal 3, 2, 1 so stehen, oder?
Schnitt. Aber ich würde ganz kurz noch sagen, du sagst nicht nur Fußball-Podcast, mal über den Tellerrand geguckt, welcher gefällt dir sonst noch so ganz gut?
Ja, schon Hotel Matze, immer wieder spannende Sachen. Auch der ein oder andere OMR-Podcast, so Uli Hoeneß, die 11 Folgen über sein Leben waren sehr spannend. Aber auch mal weg vom Fußball, so True Crime 187, da bin ich sehr gerne auch unterwegs, weil man dann schon auch mal nochmal andere Gedanken hat.
Hotel Matze, zuletzt die Folge mit Campino fand ich auch richtig klasse, also kann man gut reinhören. Wurde auch ein bisschen Malle-Musik in den letzten Stunden und Tagen gehört?
Definitiv, glücklicherweise, weil bin ich auch ehrlicherweise dann Fan von. Aber ich sag mal so, bei den Jungs ab 21 Uhr wurde es dann wieder was anderes, ja. Was dann eher nicht so mehr meins war. Aber ansonsten Schlager, Malle, immer gerne und gerade wenn es was zu feiern gibt, gehört das dazu. Ich habe mich gefreut, dass die Jungs da schon auch scheinbar nicht so schlecht unterwegs sind in der Sache.
Das heißt, es gab am Samstagabend schon eine kleine Aufstiegsfeier, Meisterfeier, auch wenn die Saison noch nicht ganz zu Ende ist und am Wochenende noch ein Spiel ansteht.
Ja, es war ja durch die 5 Punkte, die wir Vorsprung hatten, dann schon so diese gefühlt finale Woche. Ich habe als Trainer alles dahin versucht, die Jungs auf Fußball zu fokussieren, aber drumherum wurde natürlich geplant. Ich habe das versucht, ein bisschen fernzuhalten. Ja, aber ich weiß ja auch, dass die Jungs selber dann wahrscheinlich den Abend etc. geplant haben. Es gab nach der offiziellen Siegerehrung gab es hier im TZ vom Verein eine ja, Abschlussfeier, Aufstiegsfeier, wo auch dann Marco Hartmann paar Sachen gesagt hat. Wir eine schöne Zeit zusammen hatten und dann sind die Jungs quasi nochmal in die Stadt gegangen und haben sich dann da mehr oder weniger feiern lassen, glaube ich.
Ohne Frage und sehr verdient. Und da muss man mal sagen, die Medienabteilung hat ein gutes Händchen bewiesen. Wir wollten ja ursprünglich schon davor, aber jetzt mit dem Aufstieg fühlt es sich eigentlich noch viel, viel besser an. Also da wäre vielleicht letzte Woche die Anspannung größer gewesen. Jetzt kann man ja sagen, Mission completed, oder?
Absolut, klar, ich hätte letzte Woche auch schon sehr, sehr positiv begleitet, aber ihr hättet dann schon noch ein paar mehr Floskeln gehört, weil man natürlich dann es endlich geschafft haben will, so, und deswegen die Erleichterung ist groß. Es war ja dann schon auch eine lange Saison und ich glaube, speziell, ihr habt selber verfolgt, ich glaube, 17. Mai war die Zweitligasaison vorbei, dann sieht man alle Pokalfinals, alle jubeln irgendwo und wir spielen noch 3 Wochen, also am Ende dann super lang, aber jetzt kann man glücklicherweise sagen, schon auch eine Woche zuvor ist die Mission, die wir als Verein ja dann alle hatten, gemeinsam ist geschafft.
Ich wollte gerade sagen, eine Woche vor Schluss, sagst du, das sah ja im Winter noch so nicht unbedingt aus. Die Rückrunde ist ja so ein bisschen, jetzt könnte man fast sagen, das Filetstück. Das ist ja eine absolut überragende Rückrunde gewesen, die eben dazu geführt hat, dass ihr jetzt schon einen Spieltag vor Schluss mit großem Vorsprung Sachsenmeister seid und als Aufsteiger in die Oberliga feststeht. Ist das dann einfach, weil die Mannschaft individuell so gut ist und weil sie sich dann an den Männerfußball gewöhnt hat, dass in der Rückrunde so dieses eine Rädchen viel besser ins andere passte?
Ich glaube, das ist das, was sich alle gewünscht haben bei Einführung dieser Mannschaft. Und in der Hinrunde dann du diesen Prozess begleitest, okay, du adaptierst an den Männerfußball, es wird besser, die Ergebnisse werden besser. Und den Rest musst du in der Rückrunde regeln. Das war so ein bisschen die Überzeugung von allen, aber du hast natürlich keine Garantie und deswegen ist die Trainingsarbeit unter der Woche das A und O. Aber ich kann jetzt gern verraten, also meine Regelung oder bei den Jungs war es dann so nach dem Stotterstart, den man ja schon so betiteln muss mit Pirna etc., 2,0 Punkte bis zum Winter und den Rest müssen wir in der Rückrunde regeln.
Das ist ja eine Thomas-Stamm-Regel, 2,0 Punkte.
Ich kann gut zuhören und hat auch bei ihm Erfolg gebracht und dementsprechend wusste ich aber aus der Historie, dass das in der Sachsenliga nicht immer reicht mit den 2,0 Punkten und dass wir in der Rückrunde raufpacken müssen, aber das war dann glücklicherweise der Fall und wir waren bis zum Winter dann dran, hatten ja einen Punkt, glaube ich, Rückstand im Winter und wussten, dass wir das in der Rückrunde regeln können. Wie die Jungs das dann aber gemacht haben mit der jetzt der Statistik dann, glaube ich, ja nur den 3 Gegentoren ungeschlagen. Das hat man sich so gewünscht, aber kann man natürlich nicht erwarten.
Jetzt sind wir ja bei knapp 2,5 im Schnitt, also das kann sich durchaus sehen lassen.
Ja, und es brauchte den aber scheinbar auch, ja. Ne? Weil dann Taucher dann auch so eine beeindruckende Saison spielt und man über 70 Punkte brauchte, das ist nicht selbstverständlich. Also da tat den Jungs aber gut, dass es so starke Gegner gab, weil am Ende müssen sie lernen, Ergebnisse zu sammeln im Männerfußball und das ist ja auch der große Unterschied zum Jugendfußball.
Und es brauchte offenbar noch mal ein bisschen Drama, oder? Am Samstag, ihr habt es wirklich bis zum Schluss spannend gemacht. Der Siegtreffer vom Arne Seemann, der fiel dann erst in der 86. Minute.
Genau, und es passt aber auch irgendwie zu Dynamo Dresden. Ne? Also Drama oder Dynamo ohne Drama hätte wahrscheinlich dann wieder so eine, habe ich den Jungs danach direkt im Kreis gesagt, ein 4-0 hätte sich wahrscheinlich irgendwie zwar auch wunderschön angefühlt, aber am Ende die ganze Saison war dann so ein bisschen ein Spiegelbild auch in diesem Spiel, verpasste Chancen etc. Und am Ende dann den Spieler, der lange verletzt war, der eigentlich mit der beste Torschütze ist, der dann das Siegtor macht in der 86. Minute, sein erstes Tor 2026, ist dann wieder auch eine runde Sache.
Was war dein erster Gedanke nach dem Abpfiff? Geschafft?
Ja, ehrlicherweise ja. Also es war so gar nicht diese große Euphorie und jetzt ist es so, sondern geschafft, weil du hast, ich habe mal nachgeguckt, glaube am 3. Februar 25 haben wir das erste Spielergespräch mit Marco Hartmann geführt, um diesen Kader dann zusammenzustellen. Und seitdem erzählst du ja in den Spielergesprächen, ja, also wir sind 6. Liga und wollen dann aber da raus, weil Entwicklung etc. Und hast quasi diesen Wunsch und dieses Paket mit dir. Und dann ist es jetzt in erster Linie pure Erleichterung und Glück, weil es sieht ja schon lange danach aus. Es erzählen dir auch alle, hey, es sieht gut aus, ihr schafft das schon so, aber das hilft dir als Trainer ja nicht, weil du hast es noch nicht und willst weiter arbeiten und willst es dann geschafft haben. Deswegen war es der erste Gedanke sicherlich große Erleichterung.
Habt ihr in der Winterpause was geändert? Weil das Beeindruckende sind ja die 3 Gegentore. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. In der ganzen Rückrunde nur 3 Gegentore und davon 1 jetzt gegen Reichenbach, das heißt, davor waren es nur zwei, ganz, ganz viele Spiele zu null. Ist das jetzt im Zuge dieser Entwicklung so entstanden oder habt ihr im Winter schon nochmal eine Nuance geändert? Noch mehr Männerfußball? Man sagt ja immer, Meisterschaften gewinnt man mit der Abwehr.
Ja. Genau, war auch schon immer so ein bisschen mein Credo in meinen Mannschaften, dass ich darauf Wert lege, weil ich glaube, dass es eine gewisse DNA dann auch verkörpert. Wenn ich alles dafür tue, das Tor zu verteidigen, tue ich auch alles dafür, im Training besser zu werden etc. Das war mir schon immer wichtig. Und da muss man natürlich auch sagen, durch die Verpflichtung von Niklas Kreuzer, der dann die meiste Zeit auch hinten in der Dreierkette gespielt hat, hast du einfach nochmal brutale Qualität, brutale auch Ausstrahlung und eine Sicherheit für die Jungs bekommen, sodass sich dann dahingehend einfach auch eine defensive Stabilität entwickelt hat. Und witzigerweise sind ja die drei Gegentore, einmal der in den Elfmeter in Eutritsch, wo der Torwart losdribbelt, und dann sind es zwei Sonntagsschüsse. Also das ist schon aller Ehren wert, wie die Jungs dann alles auch wegverteidigen in diesem Männerfußball, ja, und auch in Spielen, wo du vielleicht hochführst, ja, dann trotzdem irgendwie diese Null zu sichern. Und natürlich haben wir aber auch einen fantastischen Torwart mit Marlon Grafe.
Was ich übrigens interessant fand, Modell Jogginghose auch bei den Vertretern vom Sächsischen Fußballverband, ist jetzt momentan angesagt, auch gesehen bei Jürgen Klopp und Thomas Müller, die standen ja im Spiel am Sonntag auch mit so einem Ansatz. Es scheint sehr modern zu sein, aber dass der Vertreter vom Sächsischen Fußballverband das auch adaptiert hat, hat mir gut gefallen.
Das hätte man so nicht erwartet, Jens, ne? Da müssen wir mal uns für die neue Saison was mitnehmen.
Definitiv. Niklas Kreuzer, du hast ihn jetzt schon erwähnt, seit dem Winter wieder zurückgekehrt ist zu seiner SGD. Wie wichtig ist das, ja, so einen Eckpfeiler in der Mannschaft, auch Erfahrung zu haben unter den ganzen jungen Wilden, die natürlich was anderes mitbringen, aber jemanden zu haben, der sagt, ruhig bleiben, alles gut.
Für einen Trainer ein Geschenk und essentiell, das habe ich den Jungs dann am Samstag beim Abschluss auch gesagt. Ohne die drei erfahrenen Spieler hast du keine Chance in dieser Liga. Dafür ist der Männerfußball zu hart, zu abgezockt. Ja, also auch allein damit umzugehen, was du verbal etc. so auf dich zukommst, wie es dann ja auch im Profifußball gang und gäbe ist. Dafür sind die drei erfahrenen Spieler, ich nehme da Jonas Böhmer mit rein, essentiell. Und wir hatten in der Hinrunde das Problem, dass mit Paul und Jonas dann verletzungsbedingt die Jungs öfter gefehlt haben. Und Kreuz hat jetzt jedes Spiel gemacht. Und Niklas Kreuzer ist eine Persönlichkeit, der hat was erlebt auf dem Platz, hat neben dem Platz was erlebt. Und allein in der Kabine, wie er wirkt, wie er diese Rolle angenommen hat, also auch seine sportlichen Leistungen, ja, die waren outstanding. Aber ich glaube, diese Rolle daneben ist viel, viel wichtiger und auch für einen Trainer ein Geschenk, weil du hast einfach viele Themen, die sich entwickeln in einer jungen Mannschaft mit jungen, unzufriedenen Spielern, die vielleicht dann gerade nicht das erreichen, was sie erreichen wollen. Ein Spieler, der einfach super viele Themen wegnimmt. Und deswegen war das auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Schlüssel im Winter, Niklas dazu zu bekommen.
Aber auch wie Niklas diese Rolle adaptiert hat, der ja vielleicht im vergangenen Sommer noch gesagt hat, naja, ich sehe mich eigentlich vielleicht mindestens Regionalliga, wenn nicht sogar Dritte Liga, und jetzt gesagt hat, okay, ich spiele jetzt auf einmal in der Sachsenliga. Aber wie er auch seine Rolle adaptiert hat, neben der zweiten, die er jetzt noch dazu bekommen hat, ja, im Scouting-Bereich, finde ich wirklich herausragend.
Absolut, und er hat das Ganze auch im Training komplett mit Leben gefüllt. Also wenn du ihn trainieren siehst, denkst du so, okay, du könntest vielleicht jetzt auch woanders trainieren. Und das ist das Entscheidende, ne? Dass die Jungs sehen, okay, der gibt Gas, und dann kennt er ihn selber. Es ist menschlich ein total feiner Typ. Und du hast natürlich die Hoffnung vorher, und in den Gesprächen hatte ich ein gutes Gefühl. Aber ob es dann wirklich so ist, und für ihn ist es auch eine neue Rolle. Er sitzt dann auch zum ersten Mal jetzt wieder neben 18-Jährigen, die vielleicht unsicher sind, und sagt denen, hey, komm, lass ihn quatschen, gib trotzdem weiter Gas. Und da kommen noch ganz andere Sachen auf dich zu. Deswegen total froh, dass er das gemacht hat und wie er das jetzt interpretiert.
Lass uns nochmal den Schritt an den Anfang gehen. Du hast gesagt, die ersten Spielergespräche gab es Februar, März 2025. Das ist, weil es ja eine neue Mannschaft ist, ne? Wir sagen ja auch salopp gerne die zweite Mannschaft. Mancher sagt U23, der Verband, das sind die Herren in der Jogginghose, sagen U23, der Verein U21. Die Bezeichnung ist ja egal, es ist eine neue Mannschaft, die ihr aufgebaut habt. Und du bist der Trainer geworden. Was waren die Punkte, auf die ihr geachtet habt? Und wie groß ist diese Herausforderung? Und was ist vielleicht die größte Herausforderung, wenn man mit Jungs, die bisher A-Jugend gespielt haben, die hochtalentiert sind, in, wie man immer so schön sagt, Männerfußball einsteigt?
Und zwar wichtig, die talentiertesten Spieler, jungen Spieler so aus der Region dazu zu nehmen, weil eine Identifikation bei Dynamo Dresden für uns komplett entscheidend ist. Also wir wollten Spieler haben, die entweder idealerweise hier gespielt haben oder aber auch, wir haben ein paar Jungs aus Cottbus, ein paar Jungs aus Chemnitz, von Union, die wissen, was Dynamo Dresden bedeutet, die einfach auch in der Jugend vielleicht gegen Dynamo gespielt haben, um eine Identifikation dann auch zu schaffen. Uns war wichtig, Spieler dazu zu holen, die unbedingt Profi werden wollen, weil es soll jetzt nicht so sein, okay, nochmal hier zu zweiten, mal gucken, wie es da läuft, sondern es ist schon wichtig, also das sage ich auch in allen Gesprächen, wenn du nicht diesen Traum hast nochmal, egal wie realistisch er gerade erscheint, aber diesen Traum zu haben, da oben irgendwie im Stadion auflaufen zu können, dann macht es keinen Sinn, so wie wir arbeiten wollen. Ja, und dann ist es, glaube ich, entscheidend, und das ist die größte Herausforderung für die Jungs, plötzlich geht es rein am Wochenende ums Ergebnis. Ja, in der Jugend, es geht um Entwicklung etc. Und das war auch dann für mich persönlich, sage ich auch ehrlich, dieser Spagat zwischen Ausbildung. Ich will die Jungs dahin bringen, dass sie besser werden individuell, aber du brauchst jedes Wochenende ein Ergebnis. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Und damit auch dann umzugehen, sowohl als Trainer, aber auch als Spieler, wenn das Ergebnis, was jetzt alle auf einmal interessiert, nicht so funktioniert, wie trainiere ich dann etc. Das waren, glaube ich, speziell, wie du ansprichst, in der Anfangszeit der Hinrunde, die Entwicklungsschritte.
Du hast den Satz gesagt, in diesem Prozess, du bist dem Verein auch dankbar, dass er diesen Schritt gegangen ist, dass sich Dynamo entschieden hat, wieder eine zweite Mannschaft in der Ausbildungsmannschaft im Wettkampfbetrieb, sag ich mal, oder beziehungsweise den Abstand zwischen Nachwuchs- und Profiabteilung irgendwie zu verkürzen, dass der Verein den Schritt gegangen ist. Warum und wie hast du das gemeint?
Ja, es gab ja schon 2015 diese Welle, im Zuge derer, glaube ich, auch hier die zweite Mannschaft dann abgemeldet wurde, weil es war dann finanziell vielleicht lukrativer, das Geld woanders reinzustecken. Und jetzt ging die Welle dann wieder ein bisschen los. Aus meiner Sicht entscheidend, ich war lange oder bin lange jetzt im Nachwuchsfußball gewesen, so dieser Sprung U19 nach oben ist unfassbar schwer, weil, wie wir jetzt auch schon angedeutet haben, es geht halt in der U19 nicht ums Ergebnis. Du kannst, es sind 25 Zuschauer. Also der Fehler auch im Spiel hat nicht diese Konsequenz, wie es dann einfach oben auch irgendwann sein wird. Und das dementsprechend zu lernen, ist, glaube ich, entscheidend. Für mich brauchen Spieler mehr als das U19-Jahr, also das U20-Jahr und U21-Jahr, um sich zu entwickeln. Du hast manche, die es körperlich dann schon schaffen, wie Friede. Du hast aber die meisten, die brauchen einfach auch körperlich noch Zeit. Und das, diese Zeit hier unter professionellen Bedingungen zu nutzen, ist, glaube ich, wichtig. Und ich könnte es mir jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr vorstellen, in den nächsten 10 Jahren, dass es nicht diese Schnittstelle gibt. Weil wir haben jetzt am Wochenende auch wieder mit 5 A-Jugendspielern gespielt. Und die haben jetzt diese Erfahrungen einfach aus diesem Spiel gegen Reichenbach so, das wird sie prägen und tragen. Und deswegen ist diese Mannschaft, glaube ich, entscheidend so. Und natürlich haben wir auch noch das Beispiel Friedrich Müller, warum diese Mannschaft entscheidend ist.
Naja, du sprichst ihn an. Also Friedrich Müller ist so quasi das lebende Argument für die U21. Ihr habt den quasi ja auch mitgeformt und dann konnte der in Bochum ins kalte Profiwasser geschmissen werden.
Es ist eine märchenhafte Geschichte für diese U21. Ne? Ich wurde am Wochenende gefragt, so hey, hat sich jetzt durch den Aufstieg das Projekt gelohnt? Und ich habe, glaube ich, gesagt, es hatte sich ehrlicherweise fast im November schon gelohnt, ja, wo Friedrich Müller gespielt hat. Diese Geschichte ist natürlich märchenhaft und die ist besonders. Aber für uns jetzt natürlich auch, das können wir jetzt jedem neuen Spieler, den wir irgendwie ansprechen, erzählen. Ne? Weil das ist der Traum und so funktioniert es. Und ich habe da kann erzählen, ich habe da eine Folie gebastelt mit 2 Fotos aus der Sachsenliga und 2 Fotos aus der zweiten Liga. Und das war alles innerhalb von 3 Wochen so. Und das ist natürlich ein märchenhafter Weg, den er sich aber auch erarbeitet hat. So, und hätte der Verein nicht diese Mannschaft, hätte Friede nicht diese 10 Spiele bei uns hintereinander über 90 Minuten gemacht, weiß ich nicht, ob ihn Thomas dann trotzdem reingeworfen hätte. Aber dadurch hatte er diese Gewissheit, diese Sicherheit. Der Junge hat Spielpraxis, der ist fit, wir können das probieren. Dann liegt es aber, das müssen wir auch sagen, am Ende immer an dem Spieler selber.
Ich finde, neben all seiner sportlichen Qualität, der Junge ist geerdet, der weiß, was er will, ist aber so unheimlich bodenständig, was ihn, glaube ich, auch auszeichnet und hat auch einen klaren Willen.
Ja, unfassbares Paket. Schon mal irgendwo gesagt, ein Gespräch mit ihm aufrechtzuerhalten ist unfassbar schwer. Aber auch das gehört zu ihm, da kennen wir ihn alle, auch da wird er noch älter und das Sportliche steht über allem und ihr wisst selber, also in was für Spielen hat der Junge gespielt, da war maximaler Druck drauf, ja, und wir können ja auch darüber reden, also er hat kaum ein schlechteres Spiel mal gemacht und das ist für einen jungen Spieler unfassbar.
Der Podcast mit Friedrich Müller würde ein kürzerer werden, höre ich daraus, Sebastian.
Wenn es ihn überhaupt geben würde.
Na, wir arbeiten dran.
Weil wir immer wieder vom Männerfußball sprechen und vom Nachwuchsfußball. Kannst du vielleicht einfach nochmal die 3 gravierenden Unterschiede auf den Punkt bringen, dass Männerfußball wirklich was anderes ist? Es spielen ja auch junge Männer in der A-Jugend, sagen wir es mal so. Und trotzdem höre ich jetzt auch immer wieder raus, ist das ein anderes Spiel?
Ich denke ja, für die Jungs ist es auch eine Herausforderung, dann mal vor diesem Publikum auch zu spielen in Riesa. Das war ja nun auch was Spezielleres dann in der Sachsenliga, als wenn du einem Nachwuchs Eltern und ein paar Zuschauer.
Schon der Auftrag, ja, Pirna 1:1, waren glaube ich 1000 Leute,
ja,
da. Ne?
Alle waren ja neugierig und gerade bei den Auswärtsspielen geht es ja dann noch ein bisschen angespannt her.
Genau, das Mediale ist definitiv das eine und da ist die Sachsenliga schon was Besonderes, glaube ich. Ja, also du hattest bestimmt, wir hatten 5, 6 Spiele vor 1000 Zuschauern so, du hattest einen Livestream in vielen Spielen, der dann auch gern Dynamo gezeigt hat, das heißt, die Jungs haben Wissen, dass sie da auch im Fokus sind. Dann ist es zum Zweiten, würde ich sagen, die Körperlichkeit, weil ich sage mal, der 25-jährige Innenverteidiger hat einfach schon 3000 Zweikämpfe mehr geführt und weiß vielleicht, wo der Ball hinspringt etc. Das ist dann schon was anderes in den Duellen, so diese Konsequenz einfach, wenn was passiert, das hatte ich gerade schon angedeutet. Ja, also du brauchst quasi ein Ergebnis und es geht nur um das reine Ergebnis und demnach spielen natürlich auch die anderen Mannschaften so. Also gegen uns haben jetzt die wenigsten Mannschaften mitgespielt. Das heißt, du hast in der A-Jugend-Bundesliga beispielsweise, da laufen alle hoch an. So, es geht dann erstmal um Spielaufbau in der eigenen Hälfte. So, diese Spielphase, die gibt's in der Sachsenliga ehrlicherweise gar nicht, weil die Mannschaften dann tiefer stehen, was auch normal ist, was aber für die Jungs neu ist und dementsprechend dann auch einen neuen Schwerpunkt bietet. Und sich daran zu gewöhnen, das sind so ja für mich die entscheidendsten Unterschiede.
Marco Hauptmann als Chef der Nachwuchsakademie, welchen Einfluss, welchen Wert hat er für dich hier? Marco ist ja nun auch jemand, was glaube ich kein Nachteil ist, der den Verein sehr, sehr gut kennt, der hier Spieler war, der hier Kapitän war und der hier auch dicke, fette Fußstapfen hinterlassen hat als Spieler.
Ja, für mich die wichtigste Figur, auch als Ansprechpartner für mich persönlich mit seiner Erfahrung, war von Anfang an klar, dass er ein Befürworter dieses U21-Projekts ist, ja, der dafür gekämpft hat. Weiß auch nicht, ob andere in der Position das dann auch so durchbekommen hätten wie er, ne, oder sich dafür halt so einzusetzen, das ist fantastisch. Und Marco war bei jedem Gespräch bei den Spielern dabei, hat viele Spiele gesehen. Und die Jungs, wie du sagst, die hören ihm zu, einfach weil er Marco Hartmann ist und hier eine beeindruckende Karriere hatte, aber auch das jetzt mit seiner menschlichen Art so führt, dass es cool ist und die U21 ja auch irgendwie sein Baby ist.
Und jetzt geht's in die Oberliga. Fallen mir gleich zwei Derbys ein, SC Freital, Budissa Bautzen, VfB Grischow fällt mir noch ein mit Robert Koch. Ja, was wird das für eine Saison? Wie groß ist der Sprung von der Sachsenliga in die Oberliga? Ist das dann schon mehr professioneller Fußball? Was spielen da für Typen? Sind das Leute, die abtrainieren oder die es nicht höher geschafft haben? Was erwartet die Mannschaft da?
Also ich habe mir jetzt auch schon ein, zwei Oberliga-Spiele angeguckt in letzter Zeit, weil genau das die Frage mich auch umtrieben hat. Und ich glaube, dass es nochmal viel, viel körperlicher wird. Ich glaube, dass beispielsweise ein Spiel gesehen, auch in Bautzen, wo es unfassbar körperlich war. Also das heißt, die Jungs müssen nochmal viel, viel mehr Duelle führen und dann wird es aber schon so sein, dass du auch viele richtig gute Fußballmannschaften hast. Grischow, Plauen, Auerbach, die jetzt schon da oben, Halberstadt da oben dabei waren, die einfach nochmal eine andere Qualität haben, die dich anders fordern werden. So, die Mannschaften werden uns vorne anlaufen, glaube ich auch. Dementsprechend werden die Jungs einfach nochmal in anderen Sachen gefordert, aber das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wie es dann wirklich aussieht, schwer einzuschätzen, weil Testspiele gegen Oberligisten, ja, die waren in Ordnung, die waren gut, aber das haben wir jetzt ja kennengelernt, der Unterschied zwischen Testspielen und dann Punktspielen, der kann manchmal hart sein.
Wir wollen jetzt nicht gleich ungeduldig sein und die Saison ist ja noch offiziell gar nicht zu Ende, aber...
Gibt noch ein Spiel in Neugersdorf, also mal ruhig, mal sachte.
Naja, aber irgendwie, die Frage steht ja dann, gibt es nächstes Jahr den nächsten Aufstieg, ist das Ziel, muss das Ziel sein, weil irgendwann, es geht ja irgendwie darum, den Abstand zu den Profis etwas zu verkleinern, ne? Regionalliga wäre schon perspektivisch wünschenswert.
Ein klares vielleicht, weil wir sind natürlich von ein paar Sachen abhängig, ehrlicherweise. Ne? Das sind zum einen die Profis, dann etablieren wir uns, was unser aller Wunsch ist, in der zweiten Liga. Kann man darüber nachdenken, perspektivisch diesen Schritt dann auch Richtung Regionalliga anzustreben, aber auch dann ist es als Verein eine Entscheidung. Es ist finanziell dann wieder eine komplett andere Liga so. Wir reden dann über Sicherheitsthemen natürlich auch, ja, in dieser möglichen Regionalliga Nordost. Und dementsprechend ist es in erster Linie und im ersten Jahr auf jeden Fall kein Thema, auch oben irgendwie anzugreifen, sondern es geht darum, in der Oberliga anzukommen, weil du müsstest dann natürlich auch wieder Entscheidungen treffen, wenn du in die Regionalliga willst oder diese halten willst. Du brauchst mehr Geld, du brauchst mehr Spieler. Du kannst nicht mit deinen jüngsten A-Jugendspielern spielen und das ist, glaube ich, so wäre es mein persönlicher Ansatz jetzt, die Erfahrung, wir konnten immer mehr junge Spieler reinschmeißen, das kannst du dann vielleicht in der Regionalliga nicht, deswegen ist die Oberliga, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Entwicklungsfeld, die U21 so umzusetzen, wie wir es jetzt machen, nämlich dann schon die jüngsten A-Jugendspieler da einzusetzen.
Ich gebe mich mal als Vertreter der Trainergewerkschaft aus und frage mich wirklich betroffen, Sebastian, wann machst du Urlaub? Weil die Saison bei euch geht ja jetzt noch bis zum kommenden Wochenende und dann, soweit ich weiß, starten nächste Woche die medizinischen Untersuchungen und dann Donnerstag das Training der Profimannschaft, der ersten Mannschaft. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist Sebastian König an der kommenden Saison Assistenztrainer bei der Profimannschaft. Und ich frage mich, hast du überhaupt Urlaub? Müssen wir uns Sorgen machen?
Trainergewerkschaft und meine Frau fragen sich das auch. Dementsprechend gibt es Absprachen, dann auch, die wir im Vorhinein getroffen haben, dass auch ich mal durchschnaufen kann, weil das habe ich euch ja angedeutet, schon auch eine lange Saison gewesen, die dann an den Kräften zehrt. Und ich glaube, das ist essentiell, dass man auch einfach mal abschaltet. Und gerade in so einem Trainerkopf ist ja dann viel Fußball. So, jetzt kann man sagen, okay, die WM-Zeit ist jetzt nicht die ideale Zeit, um vom Fußball wegzukommen. Aber es wird eine Regelung geben, dass ich jetzt dann auch schon mal ein paar Tage Urlaub machen kann und dann auch es in der Vorbereitungszeit nochmal einen Zeitraum gibt, wo man dann auch einfach die Akkus nochmal aufladen kann, weil natürlich die Aufgaben nicht weniger spannend werden.
Ja, brauchst du. Also wie gesagt, ich glaube, einfach mal durchlüften und zu sagen, okay, ich schalte mal ein bisschen kurz vom Fußball ab, glaube entscheidend. Das interessiert natürlich alle. Jetzt die Rolle als Co-Trainer, weiterhin Cheftrainer der U21, auch wie du diesen Spagat meisterst zwischen Co- und Cheftrainer.
Erstmal freue ich mich total auf die Aufgabe, bin dankbar auch für die Chance. Und ja, es gibt klare Absprachen, klare Erwartungshaltungen, die wir dann auch mit Marco Hartmann, Sören Gonter, Thomas Stamm auch so besprochen haben. Was wird sich oben davon erhofft im Profiteam? Wo kann ich unterstützen? Was können meine Aufgaben sein? Und am Ende geht es, glaube ich, um eine Verzahnung, so hat es Sören dann auch gesagt, dass es für die Jungs klarer ist auch nochmal, okay, was wird gebraucht, wie sind die Jungs oben, die Jungs haben vielleicht nochmal ein anderes Selbstverständnis, wenn auch ihr eigentlicher Cheftrainer dann beim Training ist und das Feedback, ja, ist dann vielleicht nochmal ehrlicher, noch direkter, also ich sehe da eine große Chance für die Spieler und bin gespannt, aber wie du sagst, also es wird auch eine Herausforderung, es wird kommunikativ wichtig sein, dass nicht alle an einem ziehen und zerren, aber ich finde, da haben wir bisher sehr, sehr gute Absprachen getroffen und ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann.
Das heißt, du musst dich zum einen natürlich auf deine Co-Trainer bei der U21 komplett verlassen können, wenn du mal bei den Profis bist. Auf der anderen Seite spielt, glaube ich, bei der Profimannschaft auch Loyalität eine ganz entscheidende Rolle, ne? Diese Loyalität zum Chef zu haben.
Ich glaube, die spielt nicht nur als Co-Trainer eine Rolle, sondern auch schon als U21-Trainer, weil du nah dran bist.
Aber der Chef, genau. Da müssen deine Co-Trainer loyal sein.
Genau, aber ich musste ja quasi auch schon total oder bin schon total loyal zu Thomas Stamm dann gewesen, weil wir auch dann viele Schnittpunkte und Themen hatten. Ich glaube, das ist als Co-Trainer eine der wichtigsten menschlichen Eigenschaften. Ich habe großes Vertrauen auch in mein Co-Trainer-Team unten und das gehört ja vielleicht auch zu einer Entwicklung dann dazu. Zum einen ist es für die Spieler vielleicht ja auch mal schön, wenn der Cheftrainer nicht dann jedes Mal da ist, ne? Oder du das hörst, kann ja auch positiv sein. Und so entwickeln sich die Co-Trainer, so können die Co-Trainer dann auch einen Raum einnehmen. Also ich sehe da auch eine Chance drin.
Und ihr hattet ja schon den Testlauf im Wintertrainingslager in der Türkei, warst du ja mit dabei als Co-Trainer. Wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, habt ihr da alle gemerkt, dass das ein gangbares Modell ist?
Wahrscheinlich haben das die Offiziellen, die Verantwortlichen so gemerkt. Ich freue mich natürlich darüber. Ich habe es ähnlich gespürt. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe mich versucht einzubringen und es war eine tolle Erfahrung. Ich glaube, das war für alle so ein bisschen das Beispiel. Okay, das kann funktionieren. Das kann der Mehrwert für alle drei Parteien sein, für U21, für mich, aber auch dann natürlich für die Profis.
Die Trainingsarbeit soll ja ein Stück weit synchronisiert werden. Ist das Spielsystem auch das gleiche? Gibt es so eine inzwischen vielleicht schon so eine Art Spielphilosophie Dynamo Dresden, dafür steht Dynamo jetzt?
Auch da ist Marco Hartmann im Lied, das gerade so ein bisschen komplett nochmal neu aufzurollen in der Nachwuchsakademie und das ist schon auch das Ziel, weil die Jungs müssen die Prinzipien von Thomas Stamm dann oben auch anwenden im Training. Automatisch dadurch, dass wir hier die Akademie haben, schaut man sich viel ab. Wir haben Übungseinheiten, die Profis machen etc. Also das funktioniert schon gut und diese Verzahnung ist, glaube ich, nochmal enger und es ist auch der Plan, dass wir das gleiche Spielsystem dann spielen wie oben. Ja, aber auch da, ne, Thomas hat letztes Jahr dann auch mal Dreierkette, mal Fünferkette etc. Aber wir haben den Kader jetzt auch so geplant, dass wir ähnlich spielen können wie die Profis, damit es einfach da auch nochmal enger ist.
Und ist das so, dass für die jungen Spieler, für deine Spieler, die Profis so ein Stück weit auch Vorbilder sind? Friedi Müller, klar, haben wir gerade schon gesagt, der Karriereweg ist geradezu vorbildhaft und will wahrscheinlich jetzt jeder irgendwie auch schaffen. Oder gucken die Jungs aus deiner Mannschaft dann doch Richtung WM, Messi, Ronaldo, die super, superstars als Vorbilder?
Coole Frage. Ich glaube, es ist 50-50. Ja, dass wirklich manche kommt dann auch immer, ne? Also ja, die haben alle Identifikation, aber es gibt bestimmt 10 Spieler, die gehen zu jedem Spiel und 10 Spieler, die gehen nur zu den Highlight-Spielen, vielleicht so, ne? Oder wollen dann auch mal was anderes machen und haben die anderen Vorbilder. Aber ich glaube, es ist schon positionsabhängig und die Jungs wissen genau, wer spielt auf meiner Position oben, was kann der besonders gut und wie werde ich vielleicht mal da hinkommen, was brauche ich noch, was kann ich mir abgucken. Das ist schon entscheidend, glaube ich.
Erklär uns mal, wie du das handeln wirst. Zeitmanagement ist ja da, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Und eine Frau, die offenbar viel Verständnis für den Job dann mitbringt.
Frauen sind, wie wir alle wissen, immer die Chefs und die Basis dann auch. Dementsprechend bin ich froh, dass wir auch gemeinsam, natürlich spricht man so eine Entscheidung dann auch in der Familie ab, ist glaube ich klar. Und ja, es gibt Absprachen, dass ich vier Einheiten bei den Profis auf jeden Fall dabei bin. Und dann ist es natürlich immer abhängig, wann spielt die U21, wann spielt die erste Mannschaft. Dann sehen die Wochen ja auch manchmal anders aus. Aber grundlegend, die Trainingszeiten der Profis kommen, sage ich mal, meinem Job dann ja auch entgegen, weil meistens 11 Uhr Training. Das heißt, ich bin sowieso dann auch in der Akademie und kann die dann auch begleiten. Wird so sein, dass ich aber definitiv alle Spiele der U21 als Cheftrainer, das ist ja meine Hauptaufgabe, abdecke und dazu Trainingseinheiten bei den Profis. Ja, dass ich dann auch eine Hilfe sein kann, sein werde und auch die Co-Trainer dann einfach unterstütze.
Thomas Stamm, was schätzt du an ihm? Wie schätzt du auch die Arbeit ein? Wie schätzt du euer Miteinander ein? Du hast ihn ja im Winter nun hautnah im Trainingslager schon erlebt.
Genau, ich habe ihn im Winter erlebt und hatte danach das Gefühl so, ja, okay, wir haben uns noch mal ein bisschen näher kennengelernt, aber durch seine offene Art hatten wir vorher schon ein super Verhältnis über anderthalb Jahre dann, die wir hier zusammengearbeitet haben.
War die Anspannung vor der Rückrunde bei ihm zu merken? Wir hatten nie so ganz krass, speziell dann im Winter, vielleicht in der Hinrunde gab es mal vielleicht ein, zwei Phasen, aber im Winter hat er eigentlich nach außen hin nichts zu spüren gehabt, was für ein Druck da auch auf dieser Mannschaft lag.
Nein, das ist ja, glaube ich, auch eine mit seiner ganz großen Stärken, dass du ihm die Anspannung, dass er Trainer von Dynamo Dresden ist in diesem Umfeld, egal was für eine Tabellensituation, nicht anmerkst. Und also ich habe ihn im Trainingslager wahrgenommen, als wären wir Achter. Ja, und wir bereiten uns vor und das ist akribisch arbeiten, seinen Job machen, das ist das A und O. Und wenn du nach unserem Verhältnis fragst, dann ist das, wie gesagt, sehr, sehr loyal, sehr ehrlich und ich schätze, dass er mit mir so umgeht, glaube ich, wie er es gern hätte. Als U23 oder U19-Trainer, so was er ja war. Also er geht mit mir so um, glaube ich, wie er sich gewünscht hätte, dass Christian Streich mit ihm umgegangen ist. Und das nehme ich zu jeder Zeit wahr. Also man muss sich auch vorstellen, er hat Spiele bei uns geguckt, so nach seinen Highlight-Spielen. Er war Sonntag in Rabenstein, so das ist totales Privileg und das ist Wertschätzung, das ist nicht selbstverständlich, gerade dann auch in der Situation. Und zeigt aber sein ehrliches Interesse daran und dementsprechend da bin ich total froh und wünsche mir, dass er noch lange, lange hier ist.
Und was ich bei Thomas Stamm immer höre, ist, dass er einem auch klar sagt, was er über einen denkt und auch klar auch mal kritisiert, gute Dinge erwähnt, also dass man klar gespiegelt bekommt, wo man gerade speziell als Spieler steht.
Genau, als Spieler, aber auch als Mitarbeiter. Also wir haben dieses Vertrauensverhältnis genauso, dass wir uns sagen können, wenn was nicht ist. Es ist auch so ein bisschen mein Credo, weil ich glaube, in der Fußballwelt wird zu viel, ob jetzt Berater etc., wird zu viel gelogen, zu viel, sage ich mal, vertuscht etc. Also die Wahrheit tut einem Jugendspieler dann schon erstmal weh, aber am Ende ist sie entscheidend und nachhaltig. Weil wenn du die ganze Zeit gehörst von den Eltern, und das verstehe ich ja auch, und bist gut und komm, und der Trainer ist schuld, warum der dich nicht aufstellt etc., dann ist das vielleicht in Ordnung für das Wochenende, aber nachhaltig bringt es den Jungen nicht weiter. Und dementsprechend die Wahrheit zu sagen und ehrliches Feedback, was erstmal wehtut, glaube ich, ist für einen Trainer ein harter, aber wichtiger Job.
Ich sage jetzt mal ganz salopp, du warst im Wintertrainingslager mit dabei, hast die Basis mitgelegt für diese starke Rückrunde der Männer. Die haben den Klassenerhalt geschafft. Du bist der Aufstiegstrainer der U21. Wie sehr, um das Triple sozusagen rund zu machen, kannst du dich, freust du dich noch über den Aufstieg von Energie Cottbus, wo du ja auch 4 Jahre gewesen bist? Was löst das in dir aus? Ist das ein Drittligist, der jetzt aufgestiegen ist, oder sagst du, nö, wenn da schon jemand aufsteigen soll, dann darf es auch gerne Cottbus sein?
Ich habe mich schon gefreut, weil wenn du 6 Jahre dort arbeitest, dann hast du natürlich auch nochmal eine besondere Verbindung. Ist auch der Wohnort ist nicht so weit weg. Dementsprechend freut man sich, und gerade für den Ostfußball, so war ja ein bisschen vorhin der Start, ist es dann schon cool. Für die Region ist es gut. Hab auch noch paar wirklich gute Verbindungen. Ja, dass ich mich jetzt aufs Derby so freue, würde ich jetzt nicht sagen. Klar, es wären besondere Spiele so, aber es knistert natürlich wieder. Dementsprechend habe ich mich schon auch gefreut für die Personen, die dort arbeiten. Aber das Herz, sage ich ehrlich, hängt nicht mehr da.
Du bist ja auch ein Dresdner Junge. Warst du überrascht bei Energie, dass die den Bittencourt geholt haben? Das ist ja jetzt nun doch ein Transfer, der in der zweiten Liga auf jeden Fall für Wellen gesorgt hat.
Nicht nur in der zweiten Liga, also war sehr überrascht. Natürlich auch eine romantische Geschichte. Das passt gut. Ich bin gespannt, wie das dann auch sportlich funktioniert. Jetzt würde man natürlich erstmal denken, okay, Chigerci, Bittencourt, da kann was dann auch gehen. Das war auf jeden Fall erstmal ein Ausrufezeichen, ja.
Was traust du Energie zu? Jetzt natürlich Aufsteiger, ähnlich wie Osnabrück. Die sind in der Rolle, wo Dynamo vor einem Jahr gewesen ist.
Brutale Aufgabe. Also was, wenn wir jetzt hier von einem Jahr gesetzt hätten, okay, was trauen wir unseren Jungs zu? Dann hätten wir gesagt, okay, Klassenhalt, das Ziel, Platz 10 etc. Und dann war es, wie wir alle wissen, eine unfassbar harte Reise. Dementsprechend, ich traue Energie schon den Klassenerhalt zu. Ich glaube jetzt, die Neuverpflichtung, das lässt gut an. Ja, da Hoffnung zu haben. Aber, das wisst ihr auch, ist man auch ein bisschen immer von den anderen Mannschaften abhängig. Ja, gibt es eine Mannschaft, die vielleicht früher abgeschlagen ist etc. Ja, ich hoffe, dass wir damit nichts zu tun haben.
Also du warst lange in der Lausitz tätig, bei Energie, auch als in Brandenburg als Trainer. Und dann der kurze Step in Gladbach, ein halbes Jahr nur. Sportlich nicht unerfolgreich, definitiv sehr erfolgreich. Kannst du erzählen, warum das nur ein halbes Jahr war?
Also ich bin erstmal total dankbar, dass ich es gemacht habe, weil mal die Erfahrung gemacht zu haben in einem richtig großen Club, bei einem Bundesligisten etc., wie ist das Arbeiten dort, ist es groß anders, sind die Spieler groß anders, weißt du, ich glaube, das hätte ich, wenn ich jetzt, sag ich mal, immer in Dresden, immer in Cottbus gewesen wäre, hätte ich immer irgendwie diesen Wunsch gehabt, nochmal in die vermeintlich große Fußballwelt zu gehen, aber ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass es nicht die große Fußballwelt für mich ist, die so irgendwie zu meiner Identifikation dann auch passt, ja, sondern ein Verein, der ja irgendwie das Ganze lebt. Und ich habe mich trotzdem sportlich wohlgefühlt. Ich hätte auf jeden Fall auch die Saison zu Ende gemacht. Es war dann rein familiärer Aspekt, dass ich Papa geworden bin und dementsprechend dann ja auch glücklich bin, dass ich die ersten Monate dann so mitnehmen konnte zu Hause und dass wir eine Einigung gefunden haben dann auch mit Borussia, dass ich ja dann wieder beides eher verbinden konnte.
Hängt es vielleicht auch damit zusammen, wo man hingehört, in welche Region man hingehört? Ich mache das immer an Norbert Meyer auch ein bisschen fest. Norbert Meyer, zum Beispiel in Düsseldorf, sehr erfolgreicher Trainer gewesen, der hat hier aber nach Dresden irgendwie nicht hingehört, in diese Region. Ich will das gar nicht an Ost und West festmachen. Es gibt auch Trainer, die vielleicht im Norden nicht passen und manche, die aus dem Norden kommen, im Süden nicht. Ich könnte mir zum Beispiel Thomas Šafić nie bei einem FC Bayern vorstellen können. Hängt das damit auch vielleicht zusammen, in welcher Region? Also ich könnte es mir momentan auch nur schwer vorstellen.
Du würdest jetzt keinen Gladbach-Podcast machen?
Nee, eher weniger.
Kann ich mir auch nicht vorstellen bei dir.
Noch viel weniger einen Bayern-Podcast.
Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, wie du groß geworden bist, was du für Erlebnisse auch in der Jugend hattest. Und das sind ja dann schon im Job, ist ja für mich, das wird bei euch auch so sein, entscheidend, mit wem arbeitest du zusammen, wie sind die Menschen um dich herum, und die haben dann halt vielleicht einen anderen Schlag und dort drüben dann vielleicht eine andere Überzeugung, auch die Spieler sind, ich sage immer, mit anderen Autos gekommen, obwohl es auch noch U19 Spieler waren, so, und dann hast du natürlich einfach eine andere Ebene, andere Basis, und da bin ich schon dankbar, wie die Jungs auch hier dann über die Nachwuchsakademie von allen Trainern begleitet werden, welche Werte die haben, und das passt dann eher zu mir, wo ich sage, hier fühle ich mich dann wohl.
Du bist gebürtiger Dresdner. Jetzt wissen wir, dass du, wie gesagt, ja hier geboren bist und dass du dann Nachwuchstrainer warst. Was war dazwischen? Warst du mal selbst Fußballspieler? Ich frage jetzt mal ganz platt. Und was war dein Verein? Wie bist du fußballerisch groß geworden?
Genau, also ich bin hier, wenn wir hier so ein bisschen aus dem Fenster rausgucken, Krankenhaus Friedrichstadt, meine Oma gearbeitet, daher dort geboren, also schon auch immer einen Bezug oder besonderen Bezug zu Dresden gehabt, meine Eltern haben lange in Berlin gearbeitet, bin in Berlin groß geworden, dann so Berliner, Brandenburger Fußball. Dann hab's beim FC Berlin war es damals, der dann wieder in BFC Dynamo umbenannt wurde, das Kicken gelernt. War ein Jahr in der USA auf einer Highschool, hab dort dann gekickt, und zwar bis Landesliga, also Verbandsliga, dann in Brandenburg. Miroslav Zeuthen ist so mein Heimatverein, ja, wo ich dann gespielt habe. Und dann war irgendwann neben den Trainerschein und Sportstudium so, okay, kicke ich jetzt nochmal, kicke ich in der Oberliga, versuche das irgendwie, oder setze ich halt auf die Trainerlaufbahn, und habe dann relativ dort schnell gemerkt, okay, da kann ich vielleicht mehr Erfolg haben, und als Spieler werden jetzt nicht mehr so viele Länderspiele dazukommen.
Hilft das jetzt auch mit in deiner Zeit als, sag ich mal, Trainer an der Schnittstelle, wo ja Ausbildung, Schule für einen Großteil deiner Spieler auch noch ein Thema ist? Also die wollen zwar alle Profi werden, und trotzdem gibt's ja zumindest bis 16 noch eine Schulpflicht. Mancher ist bis 18, 19 in der Schule, wo die ja auch irgendwie was machen müssen, ne, wenn sie am Ende ein Abitur haben wollen.
Ich glaube auch, das ist entscheidend in Nachwuchsleistungszentren, dass die Spieler zuerst als Menschen und Menschen ausgebildet werden und du auf diese Schule so unfassbar viel Wert legen musst. Ja, und alle Jungs, die dann irgendwie mal kommen und vielleicht dann und kommen nach der 10. Klasse und dann ist es doch gemütlicher, nur Fußball zu machen oder sowas. Ich würde die alle gern verpflichten, dass die Abitur machen oder einen Schulabschluss irgendwie hinbekommen, weil das ist, glaube ich, essentiell. Und wenn du auch diese Herausforderung bewältigst, bist du, glaube ich, auch besser vorbereitet für eine Fußballkarriere, weil da hast du auch Herausforderungen wie Verletzungen etc. Also ich glaube, dass die Jungs da auch zu viel gepampert werden manchmal, ja, und dass wir dort auch einfach die Hoffnung haben, dass sie auch dort Herausforderungen einfach bewältigen müssen. Und das ist, glaube ich, wenn man das selber dann so gelernt hat, auch schon auch nochmal kann das gut tun, ja.
Ja, aber es gibt eben nicht nur das Beispiel Freddy Müller. Man muss im Grunde genommen den Jungs dann immer gleich beim Gespräch sagen, es gibt auch das Beispiel, keine Ahnung, Max Meyer, Max Mustermann, der es dann vielleicht nicht schafft. Ihr vergleicht das ja immer mit dem Flaschenhals, der immer dünner wird und da kommen eben nur 2-3 Spieler dann mal raus, vielleicht pro Jahrgang, die es überhaupt in den Profibereich schaffen. Bei Dynamo schafft vielleicht einer.
Genau, und das ist halt nicht das Normale, ne? Und das Normale ist Max Meyer, den du dann aber vielleicht nach 3 Jahren irgendwo mal siehst und er sagt, ach Herr König, schön, dass wir uns mal wiedersehen, was machen Sie jetzt? Ich arbeite jetzt da und da, ja. Und aber damals haben Sie vielleicht recht gehabt mit dem Satz und ich bin dankbar für die Zeit und trotzdem haben wir da einen super Menschen mit begleiten dürfen. Ne? Das ist trotzdem die Aufgabe eines Jugendtrainers, das ist das Normale, das von Freddy Müller ist der Traum.
Was war so dann deine erste Berührung, wenn du im Berliner Raum groß geworden bist, mit dem großen Fußball, die ersten großen Vereine, wo warst du im Stadion, für wen hat dein fußballerisches Herz geschlagen als Heranwachsender?
Erzähle ich jetzt nicht nur, weil ich hier sitze, sondern ist ehrlicherweise so 1994 mein erstes Bundesligaspiel mit meinem Opa hier im Habichtstadion gegen KSC, glaube ich, gesehen.
Unentschieden gespielt, oder?
Ja, ich bin in Meinung 0-0, 1-1 vielleicht, irgendwie sowas.
Ich würde unentschieden sagen. Das war die Abstiegssaison 94.
Das wusste ich als damals Siebenjähriger dann noch nicht. Ich hoffe nicht, aber da bin ich auf jeden Fall infiziert worden. So. Und mein Opa war der mich an Fußball herangeführt hat. Es gab dann durch den Wohnort Berlin dann schon nochmal eine Unionzeit. Du hast ja als junger Fußballfan, ne, da wo es gerade läuft, so Pokalfinale etc., habe ich dann schon auch nochmal mitgenommen. Aber es gibt Bilder, wo ich hier im Stadion bin mit einem Aufstiegsshirt 2004. Jovanovic gegen Neumünster. Also die Zeiten habe ich schon.
Warst du auch mit dabei unter den 35.000,
die geglüht haben oben und dann aber auch auf dem Rasen waren. Also das auch dementsprechend war das schon so. Und aber auch hier Relegation Kaiserslautern, Abstieg habe ich auch miterlebt. Dementsprechend war schon Dynamo eigentlich immer so das, was mich begleitet hat.
Weil du das gerade erzählt hast, dass du selbst in den USA gewesen bist. Der Bruder vom Jonas Ömichen geht ja jetzt auch ein Jahr in die USA. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt auch bei jüngeren Fußballern ein gern genommenes Modell, weil du ja auch über Ausbildung gesprochen hast.
Nicht nur Fußballer, ich kenne auch Dresdner Leichtathleten, die so ein Jahr machen. Volleyballer kenne ich aus Dresden. Also offenbar ist das Modell insgesamt Sportstipendium USA zunehmend weit verbreitet.
Und da frage ich mich, warum machen wir das nicht?
Wer jetzt, wir bitte, oder?
Nee, entschuldige, mein Bankkonto reicht jetzt nicht dafür aus, dir dein Sportstipendium oder für deinen Sohn ein Sportstipendium zu bezahlen. Aber grundsätzlich finde ich, der Ansatz ist doch gut, oder?
Ich glaube ja sowieso, dieses Sportsystem in den USA, dann über Highschool, College etc. ist total spannendes. Und du hast ja da auch nochmal das Thema Identifikation. Also ich war in der 11. Klasse dort, habe bei der Highschool gespielt und wir haben jedes Spiel auch vor 1000 Zuschauern irgendwie gespielt, weil die ganze Schule da war. Also das ist dann schon was Cooles. Dann geht es wieder um die menschliche Entwicklung. Also mir hat es unfassbar geholfen, mit 16 Jahren war es, glaube ich, dann einfach auf sich alleine gestellt zu sein, mit einer Sprache, die du marginal am Anfang beherrschst und nach 3 Monaten komplett kannst, bist auf dich alleine gestellt. Dementsprechend kann ich das auch nur jedem raten und dieses Sportsystem dort zu nutzen, wie es jetzt bei einem beispielsweise Leichtathleten oder dann auch bei Julius Ömichen der Fall ist, ist, glaube ich, eine total coole Sache. Es kann dann nochmal ein Weg werden, dort dann über zweite Liga, erste Liga. Und im schlimmsten Fall hat der Junge eine super Zeit gehabt, hat studiert, konnte nebenbei kicken und das ist ja auch essentiell. Ne? Und ich kann sagen, wir hätten ihn auch vielleicht gern hier behalten oder hatten da auch Gespräche zu. Und als er uns dann erzählt hat, was er vorhat und wie es in den USA ablaufen kann, ja, was haben wir da noch für Argumente?
Da sind wir doch beim Thema. Fußball-WM. Hat dich das WM-Fieber schon gepackt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade bei den 21-Uhr-Spielen fällt es mir momentan manchmal schwer, so richtig in WM-Stimmung zu kommen. Deutsches Spiel war sicherlich top. Und wir sehen bei Spanien, du musst so einen Gegner eben erstmal 7-1 bezwingen. Aber aktuell, Sebastian, habe ich so ein bisschen den Eindruck, es sind so teilweise wie Partien in der ersten Runde des DFB-Pokals. David gegen Goliath.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Gesamtbild im Fußball. Ne? Wir sind ein bisschen satt, glaube ich, weil viele Spiele dann auch immer wieder sind und es immer mehr Spiele kommen. So, das Besondere ist nicht mehr da. Ich bin aber dann schon so nicht typisch deutsch. So, das war ja gefühlt, haben ja alle die Frage gestellt, auch, okay, komm, sag du mal auch, du hast keine Lust auf die WM und ist doch schwierig und so. Ich habe mich dann schon auch gefreut oder bin dann eher positiv und sehe das Ganze dann deutlich positiver als vielleicht der normale Deutsche. Ja, und trotzdem, also das Eröffnungsspiel habe ich gesehen und nach einer halben Stunde dachte ich so, pff, das ist jetzt die WM, also Junge, das wird zäh und dementsprechend bin ich froh, dass das Deutschlandspiel so aussah, wie es aussah, aber bei der ersten Runde bin ich voll bei dir.
Bislang hat mich Niederlande gegen Japan, Sonntag, zweite Halbzeit, die hat mich abgeholt. Da ist wirklich gut abgegangen, das fand ich bislang das beste Spiel, hat mich unterhalten und da kam ich echt auf meine Kosten.
War ein Tag nach dem Aufstieg, deswegen habe ich da schon.
Du hast also die beste zweite Halbzeit der WM bisher verpasst.
Genau, aber ich schau dann nochmal rein. Mich hat das deutsche Spiel gefreut und das dementsprechend seht ihr, wisst ihr selber, diese Euphorie gleich wieder. Ja, aber ich freue mich dann schon auch auf die nächsten Spiele. Da werden noch andere Sachen kommen, ne? Und im Juli werden wir alle davor sitzen und mitziehen. Und
so. Ist die WM insofern eine besondere, dass sie in Nordamerika ist und du eine biografische Verbindung hast?
Nicht wirklich, weil ich war in der Ecke Florida, so Tampa Bay, Sarasota, da finden jetzt nicht so die Spiele statt. Es ist schon aber für mich erstaunlich, dass es mittlerweile 20 Jahre her ist und damals Soccer noch nicht so richtig war und ja mittlerweile auch noch nicht so richtig. Ne? Also dass es immer noch andere gibt. Das ist schon spannend zu sehen, dass sich viele Dinge total entwickelt haben etc. Aber dieser Fußball dort ja fast noch den gleichen Stellenwert hat wie vor 20 Jahren, würde ich sagen.
Und jetzt noch eine fußballspezifische Frage. Ich bin ja in diversen Tippspielen drin und ich bin auch wieder ein gebranntes Kind. Ich bin wieder am Tabellenende. Und nach den
letzten Warum wundert mich das
ja,
nicht?
Das wundert dich nicht. Nach den letzten Spielen weiß ich auch nicht mehr, was ich noch tippen soll, weil ich hätte ja alles vermutet, aber dass die Schweiz gegen Katar nicht über 1-1 hinauskommt.
Da sage ich dir aber eben, das ist die deutsche Mannschaft. Die macht dann eben schnell wieder das 2-1, das 3-1 und macht dann vor allen Dingen auch den Zweitore-Vorsprung.
Aber Jens, mit 7 richtigen Tipps bei der deutschen Mannschaft reicht es jetzt auch nicht für einen Gesamttippersieg. Deshalb, Sebastian, was fängt man denn mit so einem Turnier an, wo die Großen, die vermeintlich Großen, sich nicht mehr durchsetzen? Oder um es mit Berti Vogts, glaube ich, Mitte der 90er Jahre zu sagen, die Kleinen gibt's nicht mehr.
Die Kleinen gab's nicht mehr und dann hat sie Herr Infantino wieder zum Turnier eingeladen, würde ich sagen. Und jetzt, ich glaube, ich habe gerade mal geguckt, wir haben auch ein großes Dynamo-Tippspiel. Aktuell läuft's ganz gut bei mir so, aber das ist halt nicht entscheidend. Es kommen ja noch die Bonustipps und sowas. Ne? Dementsprechend, schauen wir am Ende. Am Ende werden es trotzdem die großen Mannschaften sein. Also es wird, könnte mich jetzt festnageln, es wird im Halbfinale keine Überraschung geben. Da werden die großen Mannschaften auftauchen und das sind dann auch die Spiele, die wir alle sehen wollen. Aber natürlich sind Geschichten wie gestern dann, also ich habe dann gestern auch immer mit Kap Verde mitgefiebert, oder? Wie wir alle wahrscheinlich so, okay, jetzt soll das auch so sein und dann ist es bitte so. Und dann ist es ja auch wieder spannend, dass dann wieder der eine Rücken noch verhindert, dass in der 88. das Tor fällt. Das sind ja Geschichten, warum wir diesen Fußball alle so lieben.
Also so ein Marokko vor 4 Jahren, siehst du nicht? Also sagen ja manche, Japan, Norwegen, dass es so ein paar Teams gibt, die halt wirklich Dark Horses sind.
Ja, glaube ich. Aber es ist halt so lang, das Turnier. Und diese Zusatzrunde mit dem 16. Finale oder sowas, dann musst du ja nochmal als Dark Horse einmal über das Hindernis springen und so. Und ich glaube, dass diese Länge des Turniers dann eher für die Mannschaften spricht, die von Grund aus mehr Qualität haben. Deswegen ist das so ein bisschen mein Mindset.
Ja. Wen hast du als Weltmeister getippt?
Deutschland.
Echt?
Mhm. Aber weil ich ja, wie ich vorhin gesagt habe, auch eher positiv bin und mir das wünsche und ich sehe jetzt keine Mannschaft, ja, Frankreich so, aber wartet mal ab, Frankreich nimmt irgendeinen anders vielleicht raus für uns, wenn wir nicht schon im Achtelfinale irgendwie, wenn es blöd läuft, dann müssen wir es selber machen. Aber ich habe da Hoffnung. Am Ende ist es nur ein Spiel so und wir haben schon Spieler, die können jedes Spiel auch entscheiden. Deswegen ist mein Tipp, aber ich sage natürlich, beim Tipp ist auch viel Wunsch dabei.
Was adaptiert man bislang von dieser Fußball-WM als Trainer? Du guckst also ein Spiel sicherlich anders, oder? Als wir. Klar, 15 Minuten fieberst du wie wir mit Kap Verde mit, aber ansonsten guckst du es ja sicherlich auch ein bisschen durch die Augen des Experten.
Definitiv, das ist bei Trainern so, dass du schon auch in erster Linie dann weißt, okay, in welcher Systematik spielen sie, was fällt auf, wie laufen sie an. Ehrlicherweise, wenn du mich jetzt fragst, würde ich dir sagen, ich adaptiere die Trinkpausen, weil die Trinkpausen dann schon eine Möglichkeit sind, einfach für Trainer nochmal einzugreifen und da nochmal Stellschrauben. So, du hast ja sonst nur diese Eingriffsschwelle Halbzeit und da einfach in diesen, jetzt sind es ja 3 Minuten, ich glaube, bei uns werden es dann hoffentlich weniger sein, weil es schon den Spielfluss wegnimmt, finde ich. Aber du hast einfach eine Eingriffsmöglichkeit, du kannst vielleicht auch nochmal was am iPad zeigen, du kannst drauf einwirken, was du sonst nicht kannst. Also ist schon spannend.
Und das ist Tatsache, in dem Moment 23. Minute mitten im Spiel eine Chance, oder wo du die Spieler auch erreichst?
Ja, definitiv, weil du sonst ja, du erreichst 2, 3 Spieler vor dir, ja, da drüben, die zeigen dir den Daumen, sagen, dass sie es gehört haben, aber dann wirklich so das zu meinen oder nochmal auf der Tafel zu zeigen, ist, glaube ich, schon eine Riesenchance. Und wir haben das probiert, auch bei uns jetzt in der Saison, wussten dann Rabenstein beispielsweise, weiß ich noch, wo ich gesagt habe, in der 20. Minute, hey, gleiches Trinkpause, lass uns gut sein, du machst die Themen. Also das sind wir Trainer nicht gewohnt, und da kannst du dich auch einfach drauf vorbereiten, gut sein und dann nochmal Einfluss nehmen.
Glaubst du, dass es kommen wird?
Hier nur, wenn es warm wird. So, aber wir fangen ja im August wieder an. Dementsprechend gucken wir mal, dass es da wird. Dass wir perspektivisch mal über eine Auszeit oder so eine Trainersachen reden. Keine Ahnung, ich bin kein Fan eigentlich davon, das Spiel zu verändern, weil Fußball ja irgendwie immer Fußball bleiben soll. Aber VAR konnten wir uns auch vor 20 Jahren nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass es irgendwann vielleicht diese Auszeit oder so könnte es schon irgendwann geben.
Spannend. Aber das ist auf jeden Fall so ein Fakt, das hat man bei der deutschen Mannschaft, glaube ich, gesehen, mit dieser Trinkpause schon dafür gesorgt hat, dass sie dann wieder ins Rollen gekommen sind, dass der Ausgleichstreffer, dass sie den da aus dem Kopf bekommen haben.
Also du kannst einfach mental 2 Minuten als Spieler abschalten, du kannst dann nochmal zuhören, du bist einfach ganz anders aufnahmefähiger, und gerade auch der Spieler, für den es vielleicht gerade nicht so läuft, dem dann 2 Sachen zu sagen, den wieder zu unterstützen, zu begleiten, auf Spur zu kommen, das kann schon helfen. Natürlich musst du dir auch bewusst sein, der andere Trainer hat das gleiche Mittel, ja. Kann das genauso machen, aber auch da ist, glaube ich, als Trainer eine Entwicklung entscheidend, dort in diesen Trinkpausen einfach gut zu sein.
Du hast den VAR angesprochen, den wir uns vor 20 Jahren alle nicht vorstellen konnten. Blicken wir mal nach vorne. Gucken wir mal in 5 Jahren. Wo siehst du dich da? Cheftrainer in einer Profimannschaft? Oder hast du für dich in dieser Ausbildung, dieser Schnittstelle auch irgendwo in eine Position gefunden, wo du sagst, ja, das ist meins?
Also ich glaube, wenn man mich das vor 5 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, wünschenswerterweise U21-Trainer in einem Leistungszentrum, in einem Verein, der mir irgendwie am Herzen hängt. So, okay, das hat schon mal funktioniert. Weitergeblickt wäre dann schon auch nochmal ein Wunsch, sicherlich im Profibereich reinzuschnuppern, dort einfach noch mehr mitzukriegen als Co-Trainer etc. Wenn ich mir jetzt was malen könnte, wäre es wahrscheinlich genau diese Position, die ich jetzt im nächsten Jahr ausfüllen darf, dann das 5 Jahre zu füllen und in 5 Jahren da, also das würde ich wahrscheinlich jetzt sofort unterschreiben.
Klingt gut, aber wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Jahr oder eine spannende Saison. 2026, 2027 wünschen dir einen kühlen Kopf, ein gutes Händchen und bleib wie du bist.
Und erstmal ein paar Tage Urlaub.
Und natürlich ein paar Tage Urlaub.
Unbedingt.
Auch für den Familienfrieden. Und viel Erfolg fürs Tippspiel. Ich glaube, wenn der Weltmeistertipp so eintritt, haben wir einen schönen Sommer.
Wären wir alle froh, genau. Danke für eure Zeit, euch auch schönen Urlaub.
Danke. So, Tino, fand ich sehr interessant, dass der Mann weiß zu kommunizieren. Das hat man mitbekommen, und er hat eben Podcast-Erfahrung. Das ist ihm auch in die Wege gelegt worden.
Ja, das hat man, glaube ich, gehört, aber auch sehr, sehr spannende Ausführung, spannende Karriere und auch irgendwie inspirierend. Und ich glaube, nochmal ein anderer Schnack, als Trainer in dieser Schnittstelle zu arbeiten, als eben mit gestandenen Profis. Ich glaube, man kann das gar nicht miteinander vergleichen. Es ist beides eine Herausforderung, aber man, glaube ich, darf auch nicht unterschätzen die Position, die Sebastian König innehat.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. 2 starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Aktuelle Themen? Dass die Sportgemeinschaft vor das DFB Bundesgericht zieht, hat uns jetzt nicht so sehr überrascht, nachdem die mündliche Verhandlung vor dem vollbesetzten DFB Sportgericht aus Sicht von Dynamo eher eine Enttäuschung gewesen ist. logisch, dass man da jetzt sagt, okay, wir ziehen jetzt nochmal vor das DFB-Bundesgericht, mal schauen, ob da was anderes rauskommt.
Ja, das war ja eher nur nochmal eine Vollzugsmeldung, dass Dynamo das jetzt macht. Was mich mehr überrascht hat, und fast hätte ich es vorhin im Gespräch schon gesagt, Stichwort überraschende Rückholaktion, was sagst du denn zu dem Gerücht oder zu dem Fakt, dass es Gespräche zwischen Dynamo und Toni Leistner gegeben hat?
Toni Leistner, ja, habe ich auch überlegt. Also Toni Leistner macht gerade Urlaub. Man war jetzt, glaube ich, auch in der italienischen Region unterwegs. Bin ich mal gespannt. Also vor ein paar Monaten hast du das doch für ausgeschlossen gehalten. Hast gesagt, Toni hat in Potsdam gebaut und Toni ist glücklich. Und jetzt gibt's auf einmal Gedankenspiele, dass Toni Leistner vielleicht nach Dresden kommen könnte als Leader in der Kabine. Und du brauchst ja Spieler, die auch so die Leaderfunktion vornimmt. Ob das Toni Leistner sein wird, ist noch ein Fragezeichen dahinter.
Ja, du hast gesagt, vor 3 Monaten, klar, da war die Lage insofern eine andere. Da hatte Toni Leistner noch einen Verein in Berlin. Jetzt hat er keinen mehr. Hertha hat ja nicht verlängert. Und damit ist er auf Vereinssuche, weil er noch weiterspielen will. Und es gibt tatsächlich ja ein paar Punkte, die dafür sprechen. Vom ersten Blick sagt man, nee, Toni Leistner passt doch jetzt nicht in das Spielsystem von Thomas Stamm. Aber vielleicht ist es ja gar nicht nur, und das fühlte ich mich jetzt gerade im Gespräch mit Sebastian König, Stichwort Niklas Kreuzer auch nochmal erinnert, es ist eben nicht nur die Rolle auf dem grünen Rasen in den 90 Minuten, die wir sehen, sondern es ist eben noch ganz viel mehr drumherum. Und da wiederum habe ich sowohl bei Sören Gonter als auch bei Thomas Stamm in den letzten Wochen hier bei uns im Podcast Sätze gehört, wo ich sage, die würden auch gut auf Toni Leistner passen. Und warum denn nicht 1-2 Jahre so eine Übergangsphase? Eine Übergangsphase, um eine neue Hierarchie hier in Dresden auszubilden, und eine Übergangsphase für Toni Leistner. Ich sage jetzt, der kommt jetzt hier nicht her zum Abtrainieren, so soll das überhaupt nicht klingen. Und der war ja einer der besten Verteidiger auch in der 2. Liga nochmal. Das muss man auch nochmal festhalten. In der vergangenen Saison hat ein paar gute Statistiken gehabt.
Gerade auch in den Spielen gegen Dynamo Dresden.
Genauso sieht das aus.
Also war was gut zu machen quasi.
Also ich denke, eine Art Rückkehr und eine Art Freundschaftsdienst und auch ein Stück weit Wiedergutmachung, genau.
Ja, so sehe ich das dann auch. Ja. Naja, da sind wir noch nicht fix. Wo wir fix sind, sind wir bei den Neuzugängen Brooklyn Seh und Kaan İnanoğlu. Das hatte sich abgezeichnet. Das sind die ersten zwei. Mal sehen, ob bis zum kommenden Donnerstag noch welche dazukommen in Weinböhla, wo ja dann trainiert wird. Jetzt setzt ja für die Spieler so langsam das Rückrechnen ein. Das habe ich als Schüler immer gehasst, wenn dann die Sommerferien zu Ende gehen. Und ich bin auch heute noch so im Urlaub. Ich rechne dann immer zurück und denke, oh, noch 3 Tage, noch 2 Tage, noch 1 Tag. Oh.
Vielleicht wird der eine oder andere auch nochmal auf den Trainingsplan gucken, den er mitgekriegt hat, und jetzt irgendwie sagen, doch, jetzt muss ich diesen 7 bis 10 Kilometer Lauf nochmal ernster nehmen, weil gewogen wird nicht mehr, ne? Das können wir nächste Woche nochmal fragen, aber gewogen wird nicht mehr.
Echt? Oder? Ja, durch die Armbänder wird glaube ich, irgendwie immer gewogen, und man hat die Werte laufen bei Thomas Stamm, glaube ich, minütlich quasi.
Wenn Thomas Stamm gerade über den Rhein schippert in seinem Schweizer Hausboot, was er da fährt,
ich
oder glaub, wie das.
Der ist gerade mit dem Bulli irgendwo.
Ja, denke ich auch.
Mir vorstellen.
Und denkst du, da ist dann irgendwie so Internet in der Nähe und da läuft dann ein.
Gibt's einmal am Tag, wird so eine Excel-Tabelle abgerufen. Und dann laufen dann die Daten ein.
Das ist eine romantische, gute Vorstellung. Könnte ich ja. Warum denn eigentlich nicht? Genau. Kommt bestimmt noch einer bis nächste Woche. Ich tippe ja auf den Kollegen Lapp.
Okay. Vom Karlsruher SC.
Vom Karlsruher SC.
Aha. Ich habe jetzt auch gelesen, dass ein Spieler von Roter Stern Belgrad zur Laie im Gespräch sein soll.
Ja, den habe ich mitgebracht vom Pilgern aus Serbien. Nee, kleiner Spaß. Aber schönes Trainingsgelände, apropos Roter Stern Belgrad. Ja, habe ich mir angeguckt bei der Stadionführung. Sehr, sehr hübsch. Doch, ist auch, haben sie echt gut, und siehst du, dass es der führende Club in Serbien ist.
Dann steht auch noch fest, dass wir im Pokal in Münster spielen. Auch das keine Überraschung.
Das stimmt. War dann auch irgendwo naheliegend. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, so ein großes Stadion ist dann für die Profimannschaft eher von Vorteil, als wenn du auf so einem kleinen, engen Dorfplatz vielleicht spielen musst.
Claudio Kammerknecht, wahrscheinlich Mannheim.
Habe ich auch gelesen, genau. Wäre das auch geklärt. Ne?
Und Kevin Broll, hast du das auch gelesen? 1. FC Saarbrücken.
Habe ich nicht gelesen.
Sag ich's dir.
Danke.
Bitte.
Jetzt überlege ich, ob das in dem großen Torwart-Domino irgendwo ein Stein sein könnte, der irgendwas ins Rollen bringt. Für Dynamo jetzt erstmal nicht, glaube ich.
Du weißt aber, welches Lied in Saarbrücken immer gespielt wird, oder?
Das weiß ich. Das ist das, da ist was mit dem Zug oder mit der Bahn.
Die alte Dampfeisenbahn.
Die alte Dampfeisenbahn. So. Grüße gehen raus an Kevin Froll. Bitte auswendig lernen bis zum Trainingsstart.
Du läufst, wenn wir ausstrahlen, heute?
Ja, 18.30 Uhr, Startwelle im SZ-Team, sächsische.de, Sächsische Zeitung, diesmal mit eigenem großen Team am Start, Rewe Team Challenge. 32.000 laufen ein im Rudolf-Harbig-Stadion und einer muss WM gucken, das bist du, Jens.
Ja,
du kannst nie mitlaufen, weil du
total gerne. Ich habe versucht, alles möglich zu machen, aber um 19 Uhr spielt nun mal Portugal.
Du wirst dann am 19. Juli derjenige sein, der alle 104 Spiele gesehen hat. Nee, nicht mal Sebastian König hat alle Spiele gesehen. Der hat die beste Halbzeit verschlafen bisher. Aber du hast alles gesehen.
Nee, ich kann dann dir zum Beispiel schon beichten, dass ich bei Brasilien gegen Marokko in der zweiten Halbzeit eingeschlafen bin.
Nein.
Ja. Und die Nachtspiele.
Dann sagt, ich habe ja bisher wenig bis kaum was gesehen. Sag du mir kurz einen ersten Eindruck. Für mein Tippspiel auch. Ich habe ja gemerkt, Sebastian König ließ sich ja nicht so richtig aus der Reserve locken. Ich sage dir ganz ehrlich, in dem Firmentippspiel bei der SZ war ich nach dem ersten Spieltag Erster, nach dem zweiten Zweiter. Inzwischen bin ich auf 4, Tendenz sackend, absackend. Im Familientippspiel bin ich schon wieder Letzter, es ist komisch.
Wie immer.
Und dann noch im großen Konzerntippspiel sind so viele, da kann man, glaube ich, nie Letzter werden. Da wird es auch einen Letzten geben, aber da reicht es dann irgendwie. Da bin ich von irgendwie 400 auf 219.
Samstag spielt die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, es entsteht gerade natürlich bedingt durch das 7:1 so eine kleine WM-Euphorie. Mit dem 7:1 haben sie ja quasi auch durch den Modus die K.O.-Runde schon erreicht. Wer wäre eigentlich der Nationalspieler, von dem du dir am ehesten, wir machen es wahrscheinlich nicht, aber von dem du dir am ehesten das Trikot holen würdest?
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich gebe ja ehrlich zu, dass ich gar nicht alle 26 drauf hätte.
Bei mir wäre es mittlerweile
sogar
Joshua Kimmich. Joshua Kimmich hatte ich früher echt ein schwieriges Verhältnis. Dachte, oh, der ist so verbissen. Und wenn du dir die Doku von ihm anguckst, da wirkt der echt sehr, sehr sympathisch. Also der Berater, der ihm gesagt hat, Joshua, mach eine Doku und zeig dich mal von der anderen Seite. Der hat das richtig gemacht, weil der da auch ein bisschen den Fußballspieler und vor allem den Menschen sehr, sehr nahbarer macht. Und ich finde es jetzt auch nicht komplett verkehrt, dass man in seinem Job ehrgeizig ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen verbissen ist und das Verlieren nicht unbedingt zur Stärke gehört. Man muss nicht unbedingt immer ein guter Verlierer sein. Manchmal ist es schon ganz gut, aber nicht immer. Und man muss das dann, glaube ich, auch als Herausforderung sehen. Und deshalb, dieser Ehrgeiz, das gefällt mir schon. Und das sind die typisch deutschen Tugenden.
Ich gebe ehrlich zu, ich hätte spontan Kimmich gesagt und habe es mir nicht getraut zu sagen, weil ich deine Widerworte wollte ich mir ersparen. Und jetzt kann ich es nicht sagen, weil du hast es ja schon gesagt. Und es gibt ja nur ein Trikot. Das hättest ja du jetzt schon.
Ja.
Ich finde Goretzka cool.
Ja.
Ich hätte fast auch David Raum gesagt, aber das verbietet sich aus anderen Gründen hier im Podcast. Weil der Typ mir irgendwie auch, der hat irgendwie auch was. Und nach dem ersten Spiel jetzt Curaçao, würde ich sagen Brown.
Ja, Nathaniel Brown ist auch ziemlich cool, oder?
Ich wusste bisher nicht und ihr könnt mich alle steinigen, dass das ein Nationalspieler ist. Das hat mich wirklich überrascht, aber der kommt cool rüber. Der hat mir gut gefallen.
Ja, macht er wirklich gut. Und jetzt beim FC Bayern im Gespräch ist wohl nur noch eine Frage der Verhandlung und spielt einen überragenden Part und hat sich ja dort festgebissen auf der linken Abwehrseite. Stark. Aber die Aufgaben wären schwerer für die deutsche Nationalmannschaft.
Also nur ein 3:1 im nächsten Spiel.
Mal schauen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, wir machen durch. Es gibt in diesem Jahr keine Sommerpause bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Die ist auf Wunsch eines einzelnen Herrn abgesetzt worden, die Sommerpause. Das bedeutet, uns gibt es auch in der nächsten Woche. Achtung! Nächste Woche gibt es uns aber nicht am Mittwoch. Warum? Weil die Goldfüße ja am Donnerstag mit dem Training beginnen. Und deshalb wollen wir euch Frisches vom Trainingsstart dann natürlich hier servieren. Das bedeutet, wir machen am Donnerstagabend rund um den Trainingsstart eine frische Folge mit Tino Meyer, sammeln ein paar frische Stimmen ein und bringen die dann am Freitag früh als frische Folge.
Genauso machen wir es. Eine kleine Ausnahme, aber wir ziehen durch. Wir wollen dafür auch keinen Applaus. Wir wollen nur eine 5-Sterne-Bewertung.
Schön gesagt. Und wir sind dann am Freitag früh so frisch wie ein Brötchen mit Erdbeermarmelade.
Ich habe neulich eine Erdbeermarmelade gehabt, Jens, und das soll das Schlusswort sein. Da stand Glück drauf. Das war eine doppelte Dosis. Und mit diesen süßen Worten entlassen wir euch in den Rest der Woche.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.